Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher, wo ich euch jedes Mal ein Buch vorstelle, das etwas in mir bewegt hat. Ihr Lieben, das Jahr ist fast um und ich habe doch noch eine Folge Feiste Bücher für euch aufgenommen. Es ist mir gar nicht so leicht gefallen, unter all den tollen Büchern, die ich dieses Jahr gelesen habe, mich für das eine zu entscheiden, dem ich in diesem Jahr der Podcast-Pause doch noch eine Folge widme. Aber am Ende war es eine eindeutige Wahl. Denn schließlich war gerade Weihnachten, das Fest der Liebe, der Familie, das Fest, bei dem unter aller Sehnsucht nach Harmonie auch Abgründe lauern können. Und diese Abgründe auszuloten, darin ist Bettina Flittner eine Meisterin. Schon in ihrem Debütroman »Meine Schwester« hat die Kölner Fotografin ihrer Familiengeschichte nachgespürt. So dicht sie dabei auch bei ihrer Familie bleibt, ist es doch einer dieser Glücksfälle der Autofiktion, bei denen die Geschichte weit über das Persönliche hinausweist. Auch in »Meine Mutter« erzählt Bettina Flittner en passant vom Deutschland im 20. Jahrhundert. Eine Geschichte über weibliche Sozialisation und auch über eine gesellschaftlich tief verinnerlichte Verachtung des Weiblichen. Ich musste zum Teil wirklich schlucken und es erklärt ganz viel von dem, wo wir auch heute noch stehen. Es ist auch eine Geschichte über Familiengeheimnisse und über unsere nur scheinbar aufgearbeitete deutsche Geschichte. Nicht zuletzt erzählt sie, wie sehr unsere Leben, die uns so individuell vorkommen, von der Zeit, in der wir leben und den Umständen, in denen wir uns bewegen, geprägt werden. Als sie 2023 ins niedersächsische Celle gefahren ist, um dort aus »Meine Schwester« zu lesen, holt sie der Teil der Vergangenheit ein, den sie 39 Jahre versucht hat zu verdrängen. Celle ist der Ort, an dem ihre Familie mütterlicherseits 1946 nach der Flucht aus Schlesien neu startet. Es ist der Ort, an dem Bettina Flittners Großeltern Api und Ami bleiben werden. Ein Ort, den sie als Kind mit ihren Eltern und ihrer Schwester regelmäßig besucht hat. Sie schreibt, Zitat, an allen französischen Bahnübergängen hängen Warnhinweise. Attention, Achtung. Ein Zug kann einen anderen verdecken. Ich hatte ein Buch über meine Schwester geschrieben und jetzt taucht hinter ihr meine Mutter auf. Sie wird auf diesem Stopp ihrer Lesereise in Celle auf den Friedhof gehen, auf dem 1984 ihre Mutter Gisela, genannt Gila, beerdigt worden ist. Gila, die sich genau wie später Bettina Flittners Schwester Susanne das Leben genommen hat. Zwei Tode durch Suizid in einer Familie, in der zwei Hände nicht ausreichen, um die Zahl derjenigen abzuzählen, die sich das Leben genommen haben. Die ersten waren Flittners Urgroßeltern, die Großeltern ihrer Mutter. Es ist das Jahr 1931. Richard, der als Arzt im niederschlesischen Wölfelsgrund ein Sanatorium betrieben hat, und seine Frau Elfriede, deren Vater das Sanatorium einst gegründet hatte. Sie ist 53 und hat, wenn die Familienerzählung stimmt, Krebs im Endstadium. Dass ihr Mann ihr nach ihrem vermeintlichen Freitod wohl eher die Pistole in die Hand gelegt hat, bevor er sich selbst erschossen hat, ist eine andere Geschichte. Bettina Flittner fragt sich, Zitat, hatte das Urereignis den vielen Suiziden in meiner Familie den Weg gebahnt? Hatte es die Tür geöffnet zu einem Gang, der sonst verschlossen geblieben wäre? War dieser erste Doppeltod der Urknall? In Celle im Jahr 2023 wird ihr klar, Zitat, dann muss ich zurück, ganz zurück, muss mir alles ansehen, auch dieses Ereignis, das hinter allem liegt. Es wurde nie viel darüber gesprochen, aber es war auf eine wortlose Weise präsent in der Familie, noch in der vierten Generation. Ein unterirdischer Strom, der sich durch die Generationen murmelt. Ich muss an die Quelle, zurück an den Anfang. Und so reist sie nach Polen, nach Niederschlesien, ins ehemalige Wölfelsgrund am Fuß des Riesengebirges. Dort ist am 6. Juli 1936 ihre Mutter zur Welt gekommen. Als Gisela, Elfriede, Helene, Annemarie, genannt Gila. Gila ist ein hübsches Kind, ein Mädchen, das leicht zum Mittelpunkt wird, das sich seines Zaubers bewusst zu sein scheint, das im Ruf steht, die Prinzessin zu sein. Ein Ruf, den sie zeitlebens nicht ablegen wird. Sie ist ein Kind, das mit Charme den Ton angibt, das vorwitzig und mutig sein kann und dabei einen Sinn für soziale Schwingungen zu haben scheint. Etwa wenn sie dem Friseur am Ort, einem begeisterten Nationalsozialisten, der mal zur Demütigung ihres geliebten großen Bruders beigetragen hat, wenn sie diesem Mann jetzt mit ihrer Cousine Almut zusammen einen Streich spielt. Es ist ein ganz leichtfüßiger Moment in diesem Buch und den lese ich euch jetzt mal vor. Komm, flüstert sie zu Almut, den Schubert, den lege ich jetzt so richtig aufs Kreuz. Sie zieht Almut über die Straße und dann stehen sie vor dem Laden mit den großen Scheiben. An der Kasse steht Helga Schubert, die Frau des Friseurs, und er, der Friseur, hält gerade einen Handspiegel an den Hinterkopf der frisch frisierten Dame. Die steht jetzt auf. »Wir warten noch, bis sie raus ist«, flüstert Gila. »Was willst du machen?«, wispert Almut. Aber Gila lächelt nur grimmig. Almut schaut ihre Cousine an. Sie kann so unterschiedlich sein, mal ganz schüchtern, verzagt und traurig, und dann mit einem Mal so dreist und mutig, dann ist ihr plötzlich alles egal. Mit der sich öffnenden Tür schlüpfen die beiden Mädchen hinein. Gila in der Mitte des Friseursalons. Sie holt tief Luft.
Sondermeldung,
ruft sie. Almut dreht den Kopf und schaut sie an. Was gibt das hier?
Der Führer kommt heute nach Wölfelsgrund,
sagt Gila mit fester Stimme. Almut beißt sich auf die Lippe. Gila, ist sie verrückt geworden? Das glauben die doch nie. Helga Schubert hinter der Kasse starrt die beiden Mädchen an, die Kleine vom Herrn Doktor und ihre Cousine. Was redet ihr denn da? Habt ihr zu heiß gebadet? Helga Schubert schüttelt den Kopf. Aber Gila sieht sie genau, die leichte Unruhe, die in Frau Schuberts Gesicht hängen geblieben ist. Jetzt schnell nachlegen.
Sondermeldung, kam vor einer Minute im Radio, sagt Gila entschieden.
Nun schaut Helga Schubert zu ihrem Mann hinüber. Der Friseur, der gerade nach dem Besen gegriffen hat, hält inne. Der Führer? Hat euch der Affe gebissen oder was? Der Führer? Er schaut mit zusammengekniffenen Augen und offenem Mund zwischen Gila und Almut hin und her.
Außerplanmäßiger Besuch im Gau Niederschlesien, sagt Gila mit fester Stimme. In einer Stunde ist er da.
Und Almut, die sich in diesem Moment gefangen hat, schiebt hinterher. Der Ortsgruppenleiter wartet schon an der Forelle auf ihn. Der Ortsgruppenleiter wartet schon an der Forelle auf ihn. Das bringt jetzt irgendwie Tempo rein. Der Ortsgruppenleiter? Die Stimme des Friseurs schraubt sich mit einem Mal nach oben.
Ja, verflucht! Wieso weiß ich davon nichts?
Der Friseur sieht seine Frau an. Der lachnet an der Forelle. Und ich? Wieso weiß ich mal wieder nichts davon? Wie stehe ich wieder da? Sein Hals schwillt an, der Kopf wird rot. Unvermittelt überschlägt sich seine Stimme, die seiner Frau kippt ins Gegenteil.
»Meine Uniform«, schreit er.
»Wir müssen schmücken«, flüstert sie.
»Raus«, brüllt der Friseur. »Raus«,
er schiebt die Mädchen zum Ausgang und knallt die Tür hinter ihnen zu. Er dreht den Schlüssel, dann donnern die Jalousien herunter. Gila und Almut greifen nach ihren Skiern. Sie drücken den Rücken durch bis zur Kurve. Das Kichern steigt von innen auf, aber sie schaffen es, bis sie um die Ecke sind. Dann bricht es aus ihnen heraus. Sie lachen. Erst leise und dann immer lauter. Sie hüpfen und lachen und rennen den ganzen Weg, die ganze Albrechtstraße, bis nach oben. Von diesem subversiven Witz habe ich auch in Bettina Flittners Debüt Meine Schwester schon gelesen, denn offenbar war das etwas, was Flittners Schwester Susanne von der Mutter geerbt hat. Gila und Susanne waren auch beide auf die Rolle der Schönen festgelegt, als die Schlauen galten andere. Dieser Teil der Erzählung hat mich bereits in Bettina Flittners Debüt Meine Schwester sehr beschäftigt. Vielleicht hört ihr euch mal die Folge 74 dazu noch an. Doch dieser zweite Roman Meine Mutter taucht tiefer ins 20. Jahrhundert ein, streift sogar noch das ausgehende 19. Jahrhundert. Er erzählt mit der Sanatoriumsgründung auch etwas von Menschen aus der Stadt und von Menschen auf dem Land. Wie Wölfelsgrund zum Luftkurort samt Zauberberg-Vibes wird und wie darüber auch ein ganzer Landstrich erschlossen wird. Da erzählt Flittner auch ganz viel vom Klassismus. Es wird Bedienstete geben, die ihr ganzes Leben in der Familie bleiben. Diese Milieuschilderungen
haben mich noch auf einer weiteren Ebene berührt. Denn meine Familie väterlicherseits ist ebenfalls aus Schlesien, aus Bad Flinsberg, ebenfalls ein Kurort, 3 Stunden westlich von Wölfelsgrund. Meine Großeltern waren ebenfalls in der Hotellerie, doch sie waren auf der Seite der Angestellten. Dass Bettina Flitters Familie aus einer bürgerlich-intellektuellen Lebenssphäre ist, hat diesen Roman in seiner Form ganz wesentlich möglich gemacht. Denn sie konnte tatsächlich auf einen Schatz an Aufzeichnungen zurückgreifen. Ihr Großvater Api und ihre Urgroßmutter Mamasel haben beide Tagebücher hinterlassen. Almut, die Cousine ihrer Mutter, die bei diesem Friseurstreich dabei war, und andere Tanten haben Bettina Flittner einiges erzählen können. Und ihr Vater, Hubert Flittner, hat ihr ebenfalls seine aufgezeichneten Erinnerungen zur Verfügung gestellt. Sie dankt ihm für die, Zitat, großzügige Gelassenheit, mit der er auch dieses Buch bedacht habe. Und ich muss sagen, diese Gelassenheit war tatsächlich nötig, denn Bettina Flittner ist im besten Sinn eine schonungslose Chronistin. Erzählt sie in Meine Schwester noch oft aus ihrer Sicht als Kind und Jugendliche, vertraut sie in Meine Mutter jetzt ganz auf eine erwachsene Perspektive. Mit ungeheurer Klarheit und Ruhe erzählt sie von einer deutschen Wirklichkeit, die bis heute ihre Spuren hinterlassen hat. Sie erzählt von guten Menschen und ihren Abgründen. Wie zum Beispiel Großvater Api, ein geschätzter Mann am Ort, der in Schlesien die Dorfbevölkerung kostenlos behandelt, der Ida Grünfeld, verheiratete Benjamin, Tochter der ersten Stammgäste des Sanatoriums, dort auch noch wohnen lässt, als es bereits strafbar war, jüdische Gäste zu beherbergen. 1943 wird Ida Grünfeld, verheiratete Benjamin, denunziert. Für Api bedeutet es 1000 Reichsmark Strafe, für Ida Benjamin bedeutet es einen Monat später in Theresienstadt den Tod. Und doch wird Api noch 1974 in seinen Erinnerungen festhalten, er habe, Zitat, eine natürliche Abneigung dagegen gehabt, dass Juden über und überall dominieren und sich gegenseitig förderten. Und Flittner sortiert es lakonisch ein, Zitat, Api, der nie im Leben, in Anführungszeichen, Antisemit im eigentlichen Sinne gewesen war. Das war offenbar das Selbstverständnis. Wie Bettina Flittner diese Dinge ans Licht holt, sie wirken lässt, ohne abzuurteilen, lässt sich auch als Einladung lesen, noch einmal in die eigene Familiengeschichte zu schauen. Doch neben diesen tiefen Einblicken in die deutsche Geschichte, auch in die patriarchalen Strukturen, die in unserer Gesellschaft bis heute fortwirken und wo es einige Beispiele im Buch gab, die mir die Luft geraubt haben, ist es vor allem eine große Mutter-Tochter-Geschichte. Als ich meine Schwester in Folge 74 vorgestellt habe, habe ich vermutet, dass Flittner als Fotografin eine besonders feine Beobachtungsgabe hat, die ihr erlaubt, dem Bild, das sie zeichnet, besondere Nuancen und Tiefenschärfe zu verleihen. Flittner ist heute 17 Jahre älter, als die Mutter bei ihrem Freitod war. Sie beginnt ihr Buch mit einem Satz, den sie gehört hat, als sie im März 1984 hinter dem Sarg der Mutter Richtung Familiengrab ging. Ihr Großvater Api hat ihn gesagt. Über seine Tochter, über Bettina Flittners Mutter. Es ist ein vernichtender Satz. Sie hat nie etwas getaugt. Fast 4 Jahrzehnte hat Bettina Flittner die Erinnerungen an ihre Mutter aus ihrem Leben verbannt. Jetzt nähert sie sich ihr mit einem offenen Blick und mir kam es beim Lesen so vor, auch mit offenen Armen. Bettina Flittner holt ihre Mutter aus diesem vernichtenden Nichts zurück, bereit, ihr auf Augenhöhe zu begegnen. Meine Mutter von Bettina Flittner ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Das Hardcover hat 318 Seiten und kostet 24 Euro. Und jetzt bleibt mir nur noch, euch einen entspannten Jahresausklang zu wünschen und einen schönen Start in ein neues Jahr, das hoffentlich friedlicher wird als das Jahr, das wir gerade verlassen. Und was feiste Bücher angeht, vielleicht behaltet ihr den Podcast einfach im Abo. Denn sollte es 2026 im Frühjahr einen echten Neustart geben, dann werdet ihr die Ersten, die es mitbekommen.